Ja, nicht alles im Leben ist immer schön. Ich war in einem Seniorenheim noch in Bad Eilsen damals öfters zu Besuch. Wir haben dort gesungen. Und nach so einem Seniorensingen hat mir eine ältere Dame erzählt, das Alter weiß ich jetzt nicht mehr, die war weit über 90, und hatte unter Tränen berichtet, dass sie 9 Kinder hatte und 6 Kinder hat sie schon überlebt. Und hat gesagt, 2 ihrer Kinder sind erst vor kurzem gestorben. Und man hat gemerkt, wie sie das wirklich beschäftigt hat. Und sie hat gesagt, ich kann eigentlich nicht mehr glücklich sein. Also mir fällt es schwer, damit umzugehen, dass ich noch lebe und 6 meiner Kinder sind schon gegangen. Trotz dieses schlimmen Erlebnisses hat sie Gott nicht aufgegeben. Das hat mich eben fasziniert, dass sie trotzdem mit mir das Gespräch gesucht hat. Sie hat davon gesprochen, von ihren Gefühlen, wie sie sich schwer tut, das zu akzeptieren. Aber es war ihr trotzdem wichtig, das Gespräch mit mir zu suchen. Und sie wollte mir dann unbedingt auch noch Geld für die Kollekte mitgeben, was gar nicht nötig war. Deshalb sind wir da nicht zum Singen gekommen. Aber hat gemerkt, es hat sie umgetrieben und bewegt. Das fand ich sehr eindrücklich, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass manchmal Christen Emotionen, Gefühle so ein Stück weit ausblenden, als dürften die nicht sein. Und ich fand da eben normal, dass die Frau darüber gesprochen hat, verständlicherweise. Es hat sie bewegt, sie hat es zum Ausdruck gebracht. Warum sprechen wir manchmal so selten über Gefühle, über Emotionen? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass wir sehr stark vom griechischen Denken geprägt sind. Also, wenn ihr einmal weiterklickt, das griechische Denken sieht so aus, man spricht von einem trichotomen Menschenbild, ein dreifaltiges Menschenbild, wenn ihr einmal klickt. Also der Mensch besteht aus Leib, nochmal aus Seele und aus Geist. Das gebrauche ich auch, im Sprachgebrauch rede ich auch von Leib, Seele und Geist. Das Problem war nur, wenn man das so versteht, wie die Griechen das verstanden haben, für die Griechen gab es dann eben Wichtigeres und weniger Wichtigeres. Für die Griechen war klar, am wichtigsten ist also der Geist, der Verstand und die Seele kam dann danach und zuletzt kam das Körperliche. Also die haben eine Trennung, was wichtiger ist und weniger wichtig ist. Und dieses Denken haben manchmal auch viele Christen, dass sie denken, es gibt einen Teil in unserem Leben, der ist wichtiger als der andere. Das Interessante ist, das widerspricht eigentlich dem Bild, wie es die Bibel beschreibt im Alten Testament. Die kennt dieses Bild vom dreigeteilten Menschen eigentlich nicht, sondern das hebräische Menschenbild, das ist ganzheitlich. Wenn ihr einmal weiterklickt, im Hebräischen wird im Alten Testament von Nefesh gesprochen. Nefesh heißt eine lebendige Seele. Der Mensch ist also nicht nur eine Seele, er ist eine lebendige Seele. Seele, Körper und Geist gehören zusammen, man kann es nicht trennen. Das sehen wir auch in der Medizin oder in der Therapie, dass Menschen, die eben psychisch krank sind, manchmal auch körperlich krank werden, andersrum, dass es manchmal mehr zusammenhängt, man es nicht so trennen kann, wie das vielleicht die Griechen gemacht haben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Christen lernen, dass also Seele, Geist und Leib zusammengehören, dass es eigentlich gar nicht zu trennen ist, weil dieses hebräische Bild sagt, alles, was dir widerfährt, prägt dich auf allen Ebenen. Und darum ist es wichtig, das wahrzunehmen, damit auch umzugehen. Das heißt, wenn wir heute über Emotionen reden, kann ich als Christ, glaube ich, nicht sagen, also manche sagen das trotzdem, das Geistliche ist wichtiger als meine Gefühle, sondern das hebräische Bild sagt, das gehört alles zusammen. Du darfst das eine vom anderen nicht trennen. Wenn du es tust, tust du dir keinen Gefallen. Problematisch mit unseren Gefühlen wird es allerdings dann, es gibt Menschen, die haben manchmal zu wenig Gefühle, wo sie welche haben müssen. Es gibt Menschen, die haben manchmal zu viele Gefühle, wo man sagen würde, das ist viel zu viel, da passt der Maßstab nicht. Schwierig wird es auch, wenn die ständig wechseln, also so hin und her schwanken und man damit nicht zurechtkommt. Darum möchte ich heute darüber sprechen, über emotionale Gesundheit, wie man mit den Gefühlen umgehen kann. Und ich habe heute ausnahmsweise mal 4 Punkte, nicht 3, wie sonst meistens die biblische Zahl ist, heute sind es 4. Ich fange mal an mit sich seiner Selbstbewusstsein. Gefühle haben was damit zu tun, wer ich bin, ob ich in mir sicher bin, ob ich mir meiner bewusst bin. Also ich habe von einer Christin gehört, eine amerikanische Christin, die war Fernsehmoderatorin in einer christlichen Sendung. Am Morgen ging es ihr noch gut, am Abend, im Laufe des Tages hat sie einen Zusammenbruch erlitten, abends war sie im Krankenhaus und der Arzt hatte sie gefragt, wer sind Sie? Und dann hat sie so geantwortet, wie du und ich vielleicht auch antworten würden, ich bin also die Moderatorin dieser christlichen Fernsehsendung, hat der Arzt gefragt, nein, das will ich nicht wissen, ich will wissen, wer sind Sie? Und dann hat sie gesagt, ja, ich bin eine christliche Autorin und eine Liedermacherin. Sagt, das will ich auch nicht wissen. Ich möchte wissen, wer Sie sind. Und dann musste sie sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, wer ich bin. Und dann hat ihr der Arzt gesagt, sehen Sie, das ist einer der Gründe, warum Sie heute wahrscheinlich hier sind. Dass Sie nicht wissen, wer Sie sind. Viele Menschen werden getrieben, wollen etwas leisten, etwas sein, weil sie manchmal nicht wissen, wer sie schon sind. Ich sag mal, wer emotional gesund sein will, braucht ein gesundes Selbstvertrauen. Der muss wissen, wer er ist, ein gesundes Selbstbild. Ich finde das sehr schön, als Jesus also die Taufe empfangen hat, kurz vor der Versuchung in der Wüste, hört er die Stimme Gottes, die Taube, wie eine Taube. Und die Stimme sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wisst ihr, Jesus bekommt diese Aussage von Gott, du bist geliebt, ich liebe dich, du bist mein Kind, du bist wertvoll, ich bin dein Vater, ich trage dich. Und Jesus, das ist das Schöne an ihm, der konnte das für sich auch akzeptieren. Weil er geliebt war und wusste, wer er ist, konnte er auch zu manchen anderen Dingen Nein sagen, weil er wusste, das muss ich nicht tun. Ich muss mich von meinen Gefühlen nicht in eine Richtung treiben lassen, wo ich gar nicht hin soll. Zum Beispiel gab es Erwartungen sicher in der Familie von Jesus. Wir hören die Geschichte, als die Mutter kommt und Jesus wegholen will und er sagt zu den Jüngern, ihr seid meine Familie. Aber es ergab Erwartungen. Die Erwartungen der Leute in Nazareth waren, dass Jesus sich eben in den Spuren bewegt, die sein Vater vorgelebt hat. Er sollte Zimmermann bleiben. Und als Jesus sagt, dass er der Messias ist, wollen sie ihn umbringen. Als Jesus den Menschen sagt, er spricht von Brot und vom Wein, dass er das Brot des Lebens ist, dass er sein Blut vergießen wird, dann liest man im Johannesevangelium, viele verließen ihn, weil sie damit nicht umgehen konnten, dass Jesus ihre Erwartungen einfach gesprengt hat, dass Jesus sagt, ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, was mein Auftrag ist und deshalb lebe ich so. Darum konnte Jesus sich von den Erwartungen vieler Menschen lösen, weil er wusste, ich bin von Gott geliebt und Gott hat mir einen anderen Auftrag gegeben. Und das ist unwahrscheinlich wichtig, wer emotional gesund sein möchte. Jemand hat mir gesagt, die Liebe Gottes kann das Gewicht meiner Identität tragen. Die Liebe Gottes kann das Gewicht meiner Identität tragen. Das ist der erste Gedanke, den ich hier mitgeben will, wie Henry Nguyen das einmal gesagt hat. Ich möchte das mal mit seinen Worten sagen, das gilt für die, die Gottes Kinder sind. Es gilt grundsätzlich für alle Menschen, weil Gott auch möchte, dass diese umkehren. Aber für seine Kinder sagt er, ich will dir nur dies eine sagen, du bist ein Geliebter. Und dann sagte er, ich hoffe nur, du kannst diese Worte hören mit all der Zärtlichkeit und Stärke, die der Liebe eigen sind. Mein einziger Wunsch ist es, dass diese Worte in jedem Winkel deines Wesens widerhallen, du bist ein Geliebter. Wenn ich weiß, ich bin in Christus geliebt, muss ich der Welt nicht mehr beweisen, wer ich bin. Dann kann ich auch mit meinen Emotionen manchmal besser umgehen. Ein zweites, was uns manchmal nicht bewusst ist, die Familienprägung beachten. Wisst ihr, das Schöne ist, wir Christen glauben ja, zu Recht, das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Durch das Blut Jesu bekommen wir einen neuen Stand. Wir werden Kinder Gottes, wir werden Erben Gottes, wir bekommen die Kraft Gottes, den Heiligen Geist verheißen. Und all das, weil Jesus mit seinem Blut für dich und für mich gestorben ist. Das Problem ist nur, deshalb ist ja das Blut meiner Familie nicht ausgelöscht. Ich komme als Mensch zu Christus mit Wunden und Verletzungen, die ich manchmal auch von zu Hause mitgebracht habe. Es gibt Verhaltensmuster, die jeder von uns erlernt hat, und die sind manchmal nicht geistlich, sondern manchmal tief menschlich, manchmal auch falsch, manchmal auch wirklich ungeistlich. Dinge, die du von zu Hause mitgekriegt hast, was dir manchmal gar nicht so bewusst ist, was aber auch einen Einfluss darauf hast, wie du manchmal emotional reagierst. Ein Beispiel. Ich bin ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch. Das kommt daher, aus meiner Familie wurde oft gestritten und ich war immer der Anwalt, der zwischen meinen Eltern vermitteln musste. Und das geht mir heute noch so. Ich versuche immer auszugleichen und fühle mich dann auch verantwortlich für manche Dinge, wie Menschen reagieren. Ich kann manchmal Leute, die nicht da sind, so verteidigen, dass Leute, die da sind, sich von mir angegriffen fühlen, aber weil ich dieses Gerechtigkeitsstreben führt dazu, dass ich es nicht leiden kann, wenn über jemand geredet wird, der nicht da ist und nichts sagen kann, da verteidige ich den. Selbst wenn ich nicht seine Meinung habe, vor den anderen, dass andere sich manchmal von mir angegriffen fühlen. Das kommt von der Prägung von zu Hause. Das ist nicht immer richtig. Ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, der sehr harmoniebedürftig ist. Das liegt auch in meiner Familie. Bei uns wurde nie gestritten. Ich kann schlecht streiten. Ich halte das nicht aus, wenn gestritten wird. Das kommt aus meiner Familie. Manchmal ist es aber wichtig, streiten zu können. Wisst ihr, und deshalb ist es wichtig, dass man die Prägung der Familie kennt. Das zieht sich manchmal durch Generationen, Dinge, die uns gar nicht bewusst sind, die uns aber steuern, manchmal auch in unseren Emotionen, Gefühlen, unserem Verhalten. Ein Beispiel aus der Bibel, wo man sieht, wie das über Generationen sich durchzieht. Abraham sagt zum Pharao, also in der Beziehung, als es darum geht, nach Ägypten zu gehen, zu seiner Frau Sarah, sage doch, du seist meine Schwester. Also das ist so ein bisschen richtig, weil die ja schon verwandt waren, aber es ist eben, sie war auf jeden Fall seine Frau. Also es ist eine Lüge. Das Interessante ist, die nächste Generation, Isaak, einmal weiterklicken, der Isaak macht genau das Gleiche wie sein Vater. Er sagt gegenüber dem König Abimelech zu seiner Frau Rebekka, über seine Frau Rebekka, sie ist meine Schwester. Ist auch wieder ein bisschen richtig, sind auch verwandt, aber sie ist vor allem seine Frau. Er lügt genauso wie sein Vater. Die nächste Generation der Familie Jakob, als Jakob mit Esau darüber streitet, dieses Wild bringt für seinen Vater Isaak, der nichts mehr sieht, um den Segen des Erstgeborenen zu bekommen. Er ist nicht der Erstgeborene und der Vater sagt, bist du Esau? Und dann sagt Jakob, ich bin's. Und er lügt, genau wie die Generation vor ihm. Und die nächste Generation, seine eigenen Söhne, bringen ihm den blutigen Mantel von Josef und sagen, ist es jetzt Josefs Gewand oder nicht? Sie wissen, es ist es, aber sie lügen ihn an, indem sie sagen, dein Sohn wurde von dem wilden Tier gerissen. In allen vier Generationen zieht sich das durch, dass man in Schwierigkeiten manchmal leichter ist, zu einer Lüge zu greifen. Was man aus der Geschichte auch lesen kann, das zieht sich auch durch die Familie. In all diesen Geschichten hatten die Väter Lieblingskinder. Und es gab Schwierigkeiten zwischen den Lieblingskindern und den anderen Kindern, gab es richtig Rivalitäten, Auseinandersetzungen, Streit. Jetzt komme ich wieder zu uns. Das muss uns bewusst sein, deine Familie hat dich geprägt. Und nicht alles, was du mitbekommen hast aus deiner Familie, war gut. Manches ist auch schädlich oder ungünstig, dass du vielleicht das Lieblingskind warst und deine Brüder oder Geschwister auf dich sauer sind. Du musst nur was sagen und reagieren entsprechend. Oder das Gegenteil, du warst nicht das Lieblingskind, sondern jemand anderes und musstest immer damit zurechtkommen, dass du so als Letzter dran bist. Das kann sich verschieden durchziehen. Wie haben deine Eltern dich erzogen? Wie sind sie mit dir umgegangen? Und das trägt sich manchmal fort in die nächste Generation, ohne dass wir es merken. Es gibt emotional intensive Erlebnisse, die wir in der Familie erlebt haben, die uns bis heute prägen. Dass du zum Beispiel erlebt hast, dass deine Eltern dir nicht vertraut haben und du fühltest dich tief verletzt oder dir mal dich so verhauen haben, wie es noch früher vielleicht mehr war, dass das heute noch wehtut und in der Gefahr warst, selber zu so jemand zu werden. Ich möchte dir Mut machen, das muss man einmal gehört haben und dann solche unguten Verhaltensmuster muss man auch durchbrechen. Dass man sagt, Herr, du siehst in meiner Familie, mich belastet manches, was ich mitbekommen habe. Ich reagiere manchmal so, weil ich eben in dieser Familie groß geworden bin, weil ich vielleicht auch so geschaffen bin. Aber davon ist nicht alles gut und ich möchte bitten, heile du mich in diesen Verletzungen, die ich mitbekommen habe, die mir wehtun, wo ich eben gelitten habe. Hab den Mut, einmal vielleicht oder mehrmals dieses vor Gott zu bringen. Vor allem sei dir bewusst, warum du manchmal so reagierst, wie du reagierst. Wir sagen oft, das ist geistlich. Das ist manchmal gar nicht geistlich. Manchmal ist das, weil wir es einfach so erlernt haben und das anderes verkaufen. Der dritte Gedanke, wenn man emotional gesund sein will, muss man zu seinen Begrenzungen stehen können. Ein Pastor hat einmal gesagt, seine Eltern hätten ihm gesagt, du musst eins wissen, du kannst alles werden, was du willst. Und er hat seinen Eltern geglaubt und hat gesagt, seine Eltern haben gesagt, du kannst Professor werden, Sportler, was weiß ich, Autor, was du werden willst, du musst dich nur anstrengen. Er hat gesagt, ich wollte Basketball spielen wie Michael Jordan, aber es hat nicht geklappt, meine Mannschaft hat immer verloren. Und er musste irgendwann einsehen, ich kann eben nicht alles werden, was ich will. Das klingt schön, aber es ist einfach nicht wahr. Du kannst vieles erreichen, du kannst aber nicht alles werden. Und manchmal ist es gut, auch zu versuchen, mehr zu schaffen, über seine Grenzen zu gehen. Aber du kannst nicht alles werden, was du willst. Das ist traurig. Aber Gott hat uns Grenzen gesetzt, ein Potenzial, in dem sollen wir leben. Ich habe euch ein Bild gemacht von Grenzen. Wenn man so Grundstücksgrenzen sieht, der Vorteil an diesen Grenzen ist, wenn du Rasen mähst oder erntest, du weißt, wo du mähen musst und wo du nicht mähen wirst. Also du mähst normalerweise nicht auf dem Grundstück deines Nachbarn, außer er bittet dich freundlich oder du willst ihn ärgern. Aber normalerweise tut man das nicht. Man weiß, was meines ist. Grenzen helfen, mich abzugrenzen in einer guten Art und Weise. Also Grenzen sind wichtig. Nochmal zu Jesus. Jesus musste das lernen, dass er Grenzen hatte, also Grenzen des Auftrages, nicht in seiner Macht. Aber Jesus wusste, was er tun soll und auch, was er nicht tun soll. Zum Beispiel wollten die Menschen in Kapernaum, dass Jesus ihr Dorfheiliger wird und da eine Gemeinde gründet, eine Riesengemeinde vielleicht. Aber Jesus sagt, ich bin nicht gesandt, nur hierhin, sondern ich soll allen Städten das Evangelium verkündigen. Damit enttäuscht er welche, aber er wusste, was seine Aufgabe ist, seine Grenze, das, wo Gott ihn hingestellt hat. Wisst ihr, Jesus hat Menschen gesund gemacht und das konnte Jesus gut, aber Jesus hat nicht alle Menschen der ganzen Welt gesund gemacht, sondern die, die zu ihm gekommen sind, die ihn gebeten haben. Aber er ist nicht durch die Welt gereist als Krankenheiler, weil er alle Menschen gesund machen wollte. Er wusste, das ist nicht mein Auftrag, die Menschen gesund zu machen. Man könnte sogar sagen, wisst ihr, es gibt so viel Leid und Unrecht in der Welt, wo Menschen ausgebeutet werden. Man hätte sagen können, Jesus, lass das doch nicht zu, reiß durch die Welt und sorg, dass das alles aufhört. Das hat Jesus nicht gemacht. Interessant. Der hätte das können, hat er aber nicht getan. Warum? Weil er wusste, was sein Auftrag ist, damit wusste er aber auch, wo seine Grenzen liegen. Und das Erstaunliche an Jesus ist, obwohl er so viel nicht getan hat, wo wir sagen könnten, das hätte man doch tun können, sagt Jesus gegen Ende seines Lebens diesen Satz aus Johannes 17, wenn er einmal weiterklickt, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Ich finde das so befreiend, dass Jesus nicht alles tun musste, sondern wusste, ich habe das Werk vollbracht, das du mir aufgetragen hast. Was du wolltest, habe ich getan. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt komme ich zu dir und zu mir. Wie oft haben wir das Gefühl, zu wenig getan zu haben? Gibt das Lied, nur einmal schnell die Welt retten. Wer von uns möchte nicht gern die Welt retten, wenigstens im Umfeld? Das ist ein hehrer und netter Gedanke, aber wahrscheinlich ist das nicht dein Auftrag, die Welt zu retten. Vielleicht ist hier einer, der das kann, das weiß ich nicht, das glaube ich aber fast nicht. Sondern es ist wichtig, dass ich erkenne, als Christ, ich habe Grenzen, die Gott mir geschenkt hat, in diesen Grenzen darf ich leben, soll ich leben, und dann kann ich auch manche Dinge nicht getan haben und trotzdem sagen können, Herr, ich habe das getan, was du willst, das wünsche ich mir. Für mich und für dich, dass du sagen kannst, ich lebe in dem, was Gott mir bereitet hat. Wenn man das nicht tut, dann besteht eben die Gefahr, Menschen, die keine Grenzen haben, die versuchen alles zu tun, weil sie ja nicht wissen, wo sie aufhören müssen. Vielleicht kennst du solche Menschen, die alles erreichen wollen, weil sie eben nicht wissen, wann genug ist. Und die brennen dann unter Umständen irgendwann durch und können nicht mehr. Manchmal ist es wie bei der Ölwarnleuchte am Auto, das blinkt, wenn die Gefühle durcheinander raten, dass Gott vielleicht sagt, du halte ein, guck, dein Öllämpchen leuchtet, was du tust, du läufst über deine Möglichkeiten. Das geht nicht lange gut. Ich habe mir einmal das Auto meiner Schwester ausgeliehen, um Verwandte zu besuchen. Das Öllämpchen hat geleuchtet, ich habe es ignoriert. Ich bin dann noch 100 Kilometer weitergefahren. Das war es dann auch. Das Auto war kaputt. Ich kann euch sagen, meine Schwester hat sich toll gefreut, dass ihr Auto kaputt ging. Nein, es hatte dann ziemlich Ärger gegeben. Verständlicherweise, warum habe ich das gemacht? Ich war ein bisschen blauäugig, ich habe gedacht, das reicht. Muss ich mich nicht drum kümmern. Das Gleiche passiert, wenn man über seine Verhältnisse lebt, kräftemäßig. Irgendwann liegst du flach und kannst nicht mehr. Das hat manchmal damit zu tun, dass man seine Grenzen nicht achtet. Hab Mut, Gott zu bitten, Herr, zeig mir, was ich kann, was ich soll. Dann weiß ich auch, was ich nicht kann und nicht soll. Und Gott hat immer noch die Möglichkeiten, die Grenzen zu erweitern. Das ist ja das Schöne. Aber ich weiß erst mal, wo ich dran bin. Ein letztes, unter die Oberfläche schauen, wenn es um Gefühle geht. Wisst ihr, wir können manchmal ganz schlecht über Gefühle reden, vor allem Männer. Warum, kann ich euch nicht sagen. Wir Männer haben die auch, aber warum wir nicht drüber reden können oder schlecht, verstehe ich nicht. Ist so wie ein Pastor, der Eheprobleme hatte mit seiner Frau, bei der Eheseelsorge war und der Seelsorger ihn sagte, für mich wäre es mal wichtig, ob sie gut mit ihren Emotionen umgehen können, ob sie über ihre Gefühle sprechen können. Und der Pastor sagt, natürlich kann ich das, ich bin ja Pastor. Ich empfinde mich als sehr sensibel und auch als ein emotionaler Mensch, der das gut kann. Und dann hat ihn der Seelsorger gefragt, beschreiben Sie doch mal Ihre Gefühle in der letzten Woche. Und da hat der Pastor sagen müssen, er stand da und konnte nichts sagen. Das wäre, als wenn er ein weißes Blatt hochgehoben hat, da war nichts drauf. Und dann sagt er am Ende, ich war hungrig und müde. Und dann hat ihm der Seelsorger gesagt, das ist zwar nett, aber das sind keine Emotionen, das sind Grundbedürfnisse. Der konnte nicht über das reden, was ihn beschäftigt hat. Ich möchte dir Mut machen, das zu lernen. Jemand, Richard Foster, der hat mein Buch geschrieben über Nachfolge und er sagt, was wir brauchen nicht mehr klügere Menschen und auch nicht mehr begabtere Menschen. Er sagt, wir brauchen mehr tiefgründige Menschen. Menschen, die auch gelernt haben, in ihr Herz zu schauen, ihr Herz für Gott zu öffnen. Ich habe euch das bekannte Bild vom Eisberg mitgebracht. Das ist ja das Erstaunliche an diesen Eisbergen. Man sieht nur den kleinsten Teil. 10% sind über Wasser, 90% unter Wasser. Wisst ihr, wenn Gott uns heiligen will, ihr Männer, glaubt mir, Gott will nicht nur das über dem Wasser heiligen. Der will den ganzen Mensch heiligen, auch das, was unterm Wasser liegt. Unsere Gefühle, die andere nicht sehen können. Unser Denken, auch am Unbewussten will er arbeiten, was wir noch weniger ergründen können, weil es uns ja nicht bewusst ist. Gott will in die Tiefe in deinem Leben gehen. Darum ist es interessant, ob wir tiefgründige Menschen werden wollen. Ich möchte dir Mut machen, deine emotionale Welt, das ist jetzt besonders für Männer gedacht, Frauen haben das auch nötig, aber für Männer brauchen die Ermutigung besonders, öffne auch deine Gefühlswelt für Gott. Dass du Gott sagen kannst, Herr, du kannst auch in die Tiefen meiner Seele schauen. Was ihr nicht sehen könnt, was aber in mir drin ist, das sollst du sehen, tust du ja sowieso. Aber ich gebe dir auch die Vollmacht, daran zu arbeiten, mich zu verändern. Ich möchte tiefgründig sein, nicht nur äußerlich verändert, sondern auch tief im Herzen. Darum betet der Psalmschreiber im Psalm 139, das hatten wir schon mal in dieser Reihe, aber der Vers ist deshalb auch so wichtig, dass er sagt, durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken, meine Emotionen und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, bring mich zurück auf den Weg zu dir. Meine Aufgabe für alle, die mutig genug sind, zu sagen, ich möchte Gott auch in die Tiefen meiner Seele schauen lassen. Das tut er sowieso, aber ich möchte das mit ihm zusammentun. Dieses Gebet aus Psalm 139 vielleicht mal eine Woche zu beten, bewusst zu beten und zu sagen, Herr, durchforsche mich. Ich gebe dir jetzt die Vollmacht, die du ja sowieso hast, aber ich mache mich mit dir eins, dass du mich durchforschst und veränderst, auch in der Tiefe, da wo andere nicht hingucken können. Was ist da vorhanden, was du noch nicht berühren konntest? Was kannst du in mir heil machen? Was musst du in mir heil machen und verändern? Hab den Mut dazu, wenn man das nicht tut, Gefühle und Emotionen eben nicht, wenn die durchbrechen, also wenn man jetzt viel Gefühl erlebt, in einer Situation ist, wo er emotional sehr gepackt ist, muss man auch zulassen, Gefühle zulassen. Die Psalmen sind Klage, zum Großteil auch Klagelieder, wo Menschen auch Gott klagen, ihre Gefühle sagen. Manchmal trauen wir uns gar nicht, so zu beten, wie ein Psalmbeter beten würde und denken, kann man sowas sagen? Aber die hatten den Mut zu sagen, was in ihrem Innersten ist, was sie denken. Egal, ob es jetzt richtig war, Gott hat das dann oft klargestellt und hat ihnen eine neue Richtung gegeben, aber sie haben es formuliert. Wenn man das nicht tut, wenn man Gefühle aufhäuft und sie keinen Raum bekommen, hat jemand gesagt, dann sickern sie irgendwann aus uns heraus, dann suchen sie sich einen Platz. Und dann manchmal auf eine Art und Weise, wo es gar nicht passt. Da musst du jemanden nur vielleicht irgendwann mal anfassen und der ist so geladen, oder die, weil sie vorher das angehäuft hat, dass die hochgeht wie eine Rakete und du denkst, Mensch, was habe ich denn gemacht? Ich habe dir nur was gesagt. Ich habe doch gar nichts damit zu tun. Jemand hat gesagt, Gemeinden sind voll mit Christen, aus denen es heraussickert. Also die Gefühle heraussickern, weil sie manchmal nicht gelernt haben, das Gott zu sagen, mit Gott zu klären. Wenn ich das getan habe, muss ich manchmal meine Gefühlswelt auch neu bewerten. Was ich fühle, ist ja nicht immer richtig. Aber dann ist es gut, das eben ins Gespräch mit Gott zu bringen, mit einem Mitchristen und zu sagen, du, mir geht's im Moment so, kannst du mir helfen, ich brauche Hilfe, einfach mal für mich beten oder mit Gott bereden. Und Gott gibt dir manchmal eine neue Perspektive und bewertet deine Gefühle neu. Als Elia zum Beispiel sagt, ich bin der Letzte, der übrig geblieben ist, nachdem er die Baalspriester umgebracht hat, Isabel will ihn töten, sagt er zu Gott, ich bin der Letzte, der übrig geblieben ist. Und Gott korrigiert ihn und sagt, es sind noch 7000 außer dir, der Rest Israels. Du bist nicht alleine. Manchmal muss Gott uns auch korrigieren. Ich komme zum Schluss, das möchte ich deutlich machen, dass es Gefühle ist was Hochgeistliches, weil wir das nicht trennen dürfen vom Geist und der Seele. Aus hebräischem Menschenbild gehört das alles zusammen. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, alles auch vor Gott zu bringen. Das Seelische, das Körperliche, das Geistige, Gott hinzuhalten, dich von ihm zu verändern zu lassen. Und Gott stellt uns die gleiche Frage, die er in Johannes 5 dem Mann gestellt hat, wenn er einmal da sagt, willst du gesund werden, willst du emotional stabil werden? Wenn du das willst, musst du auch zulassen, dass Gott auch in die Tiefe deines Lebens gucken darf. Ich würde mir wünschen, wenn wir den Mut haben, das zuzulassen. Das kann manchmal wehtun, wenn man wirklich zulässt, dass Gott unsere Gefühle offenlegt. Das kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Können euch Leute Geschichten erzählen, die das dann in so einer Therapie mal machen müssen, ihre Gefühle offen zu legen. Das kann sehr schmerzhaft sein. Manchmal ist es gut, das mit jemandem zusammenzutun, manchmal sogar mit einem Fachmann oder Fachfrau zusammenzutun. Aber es ist hilfreich, auch das innerliche Gott zu öffnen, damit er mich in der Tiefe verändern kann. Amen. Ich lade euch ein, dass wir miteinander einfach einen Moment still